Ich denke, so wie die meisten Ticketsysteme bietet Zendesk auch die klassischen Funktionen von Makros. Man kann super viel machen in Richtung Routing. Also das ist auch eigentlich immer das, wo ich denke, der Kern in Zendesk drin sitzt. Bevor man anfängt, voll automatisieren zu wollen, muss man einfach anfangen, erstmal ein stabiles System aufzusetzen. Man muss sich überlegen, was habe ich überhaupt für Anfragegründe. Dann gucken wir das Verhältnis dieser Anfragegründe an. Wenn beispielsweise 70% Lieferstatus sind, dann ist das unser Fokus. Wenn man 70% Produktberatung hat, dann sollte man ganz anders anfangen, als wenn man halt 70% Lieferstatus beispielsweise hat. Und dann überlegen wir uns pro Anfragegrund, was soll damit passieren? Wer soll das bearbeiten? Was hat das für eine Priorität? Kann das automatisiert werden? Falls ja, wie?
Herzlich willkommen zu Service Sales, dem Podcast, der dir zeigt, wie dein Kundenservice nicht nur begeistert, sondern eben auch verkauft. Ich bin Jakob, Head of Sales bei Medebo, und in diesem Podcast sprechen wir darüber, wie du aus deinem Kundenservice eine echte Umsatzmaschine machst, egal ob durch strategisches Upselling, smarte Automatisierung oder eine perfekte Customer Journey. Hier bekommst du wirklich die besten Insights direkt aus der Praxis. Heute habe ich einen echten Experten für Kundenservice-Tools zu Gast, Finn Deutsch. Finn ist absoluter Zendesk-Profi, hilft Unternehmen dabei, ihre Serviceprozesse zu optimieren. Wir sprechen unter anderem über die besten Strategien, wie du Zendesk einsetzt, dass dein Support effizienter ist, gleichzeitig aber natürlich auch für den Namen des Podcasts mehr Umsatz bringt. Ich freue mich auf richtig starke Insights, und damit leite ich auch ein und sage: Cool, Finn, dass du hier bist. Stell dich doch mal für alle vor und erzähl uns doch gerne mal, wie bist du eigentlich auf das Thema Zendesk gekommen?
Genau, danke erstmal für die Blumen. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Genau, ich bin Finn, 29, komme aus Hamburg und bin Zendesk und Data Consultant. Genau, und helfe eigentlich schon jetzt seit mehreren Jahren Unternehmen, smarte Zendesk-Workflows und Reporting-Infrastruktur aufzubauen und einfach ja, geile Prozesse zu ermöglichen, so dass im besten Fall das CS-Team zufrieden ist, aber auch das C-Level zufrieden ist. Genau, das ist so das, was ich eigentlich jetzt seit mehreren Jahren mache. Genau, wenn ich jetzt nicht gerade Zendesk oder Data Pipelines bastle, bin ich absolut im Triathlon-Fieber. Genau, bin also immer auf dem Rennrad unterwegs oder im Schwimmbad oder am Laufen. Genau, und angefangen hat das Ganze bei mir quasi ganz klassisch als Werkstudent in der Agent-Rolle. Bin da in ein E-Commerce-Unternehmen reingekommen während meines Studiums und habe da als Werkstudent im CS ganz regulär gearbeitet. Und da war das damals so, dass die gerade erst Zendesk eingeführt hatten so ein Basic-Setup drin. Das hat auch funktioniert. Aber mein damaliger Chef hat immer gesehen, dass Zendesk eigentlich noch ja deutlich mehr kann und war da gerade so in dem Prozess, wie möchte ich das Ganze angehen, war auch schon im Gespräch mit einigen Agenturen, und dann sind wir halt zusammengekommen und ich hatte super Bock darauf, mir das ganze Thema anzueignen und auch so ein bisschen quasi gleichzeitig die Admin-Rolle, aber auch die Agent-Rolle Zendesk zu übernehmen. Und genau, dann haben wir das Ganze aufgebaut. Ich habe mich da einfach eingelesen, denn das ist super gut dokumentiert. Und dann haben wir da ja in relativ schneller Zeit quasi Zendesk einmal komplett umgekrempelt, haben da eigentlich, würde ich sagen, alles rausgeholt, was ging, mit dem bestehenden Setup. Sind dann auch noch den Weg gegangen, dann Lizenz-Upgrade zu fahren und einfach noch mehr rauszuholen aus Zendesk, weil sich das damals einfach ergeben hat und definitiv Sinn gemacht hat. Und dann hat mich auch mein damaliger Chef immer gepusht, dass er noch super viele Kollegen hat, die das gleiche Problem haben, also externe Kollegen, und ob ich mich nicht einfach in dem Bereich selbstständig machen möchte. Und genau, das war natürlich auch ein Prozess, aber ich habe einfach gemerkt, mir macht das super viel Spaß, da ist super viel Potenzial. Es gibt einfach viele Leute, die Zendesk noch nicht so nutzen, wie es gedacht ist. Genau, und dann habe ich mich damals nebenberuflich selbstständig gemacht, habe noch lange Zeit auch im Data-Bereich gearbeitet, als Data Analyst, später Head of Data. Genau, und so bin ich zu Zendesk gekommen und zu meiner aktuellen Position.
Ich finde, das hast du schon spannend gesagt. Ich finde, bei Zendesk ist es ja immer so, das ist eigentlich wie so ein Porsche, der kann irgendwie 200 fahren, aber die meisten fahren ihn irgendwie auf 100 tanken oder auf den falschen Tank irgendwie rein. Also, um Zendesk so wirklich das volle Potenzial so irgendwie so auszunutzen, habe ich auch oft irgendwie so das Gefühl, dass Unternehmen da irgendwie auf ihrer Handbremse sozusagen sind. Ist ja auch einer der bekanntesten Tools so, ne, was so eigentlich die Landschaft so angeht, gerade auch in Deutschland. Was glaubst du, was macht das Tool aus? Warum setzen gerade auch so viele Unternehmen auf Zendesk?
Genau, also ich denke, da gibt es viele Gründe, die sind meistens, denke ich, auch super individuell. Was ich einfach sehr oft höre von der Agent-Seite ist, dass die sehr zufrieden sind mit dem UI, UX, dass sie sich einfach super gut zurechtfinden, dass sie einfach Spaß daran haben, die Tickets in diesem UI zu bearbeiten, was bei vielen Tools nicht der Fall ist. Also wenn ich das so von meinen Kunden, vor allem von den Agents höre, dann ist das oft der Grund. Und sonst, ich denke, meistens der größte Grund, den die Unternehmen mitbringen, wenn sie auf Zendesk wechseln, ist, sie möchten ein Reporting haben, sie möchten irgendwie ihren Customer Service auswerten können, sie möchten wissen können, wann kommen wie viele Tickets rein, wer macht einen guten Job, wer macht vielleicht einen nicht so guten Job. Und der zweite größte Grund ist, dass sie einfach bestehende Systeme integrieren wollen. Sie möchten einfach Omnichannel-Support anbieten und möchten nicht vier Systeme gleichzeitig durch den CS betreuen lassen, sondern alles in einer Plattform bündeln. Genau, das sind so, denke ich, die größten Gründe. Und was dabei natürlich immer mitschwingt, ist eine Möglichkeit, das Ganze auch zu automatisieren, auch in Richtung KI zu gehen. Ich denke, das sind so die Gründe, die ich so mitbekomme und auch, die bei den meisten so der Fall sind.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich glaube auch, dass gerade, wenn man sich überlegt, ne, wenn wir jetzt mal den Arbeitsalltag von einem Agent nehmen, der irgendwie in der Peak-Season jetzt gerade auch E-Commerce irgendwie einen massiv hohen Ticket-Backlog hat und wirklich in dem Tool eigentlich den ganzen Arbeitstag verbringt, dann brauchst du natürlich irgendwie eine Queue, die sauber aufgebaut ist, die du gut strukturieren kannst, die aber auch irgendwie von der UI-UX Spaß macht, um überhaupt so viele Tickets, glaube ich, zu fahren. Und darüber hinaus bietet Zendesk, glaube ich, super viel auch rund um das Thema Agent Assist mittlerweile an, die Agents wirklich gut zu equippen, letzten Endes auch mit Automatisierung zu arbeiten. Jetzt habe ich mal eine ganz persönliche Frage. Es ist ja so, dass du dich auf Zendesk fokussiert hast. Klar, es kam bei dir so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, von Padprinted heraus, wo du früher auch gearbeitet hast. Aber jetzt gibt es ja irgendwie auch 100 andere Helpdesk-Lösungen da draußen. Sei es jetzt irgendwie ein Freshdesk, ein HubSpot oder einen Salesforce. Hast du da auch mal in die Richtung mal geschaut, was diese Tools irgendwie anbieten? Oder warum hast du dich direkt auch auf Zendesk dann committed, auch gerade mit der Selbstständigkeit jetzt in Bezug auch darauf? Also hast du dir andere Tools mal angeschaut? Wie war da so dein Prozess?
Genau, ich habe mir einiges anderes auch angeguckt. Ich habe mir viel Gorgeous angeguckt, weil Gorgeous ist, denke ich, so der oder die größte Konkurrenz zu Zendesk im E-Commerce-Bereich, weil Gorgeous einfach stärker integriert ist in Shopify. Also wenn man diesen Zendesk-Shopify-Tech-Stack fährt, dann kann Gorgeous einfach eine sehr starke Alternative sein. Für mich am Ende ist Zendesk einfach das Tool, was deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Einerseits in alle Richtungen, also es ist nicht stark begrenzt auf diesen einen Tech-Stack und auf diesen E-Commerce Fokus. Zendesk kann eigentlich alle Branchen bedienen. Das ist einfach ein sehr starker Vorteil, den ich zum Beispiel gegenüber Gorgeous sehe. Und generell finde ich persönlich, ist auch die Einrichtung quasi auf der anderen Seite deutlich einfacher bei Zendesk. Zendesk bietet viel mehr Möglichkeiten. Man muss Arbeit reinstecken, aber dann ist in Zendesk, würde ich sagen, eigentlich alles möglich, wo man bei anderen Tools irgendwie auf Grenzen stößt. Ich habe mir auch Intercom angeguckt. Mir persönlich gefällt dieser starke Fokus auf den Chatbot nicht so gut, dass man immer mit diesem Widget arbeitet. Ich bin auch noch großer Fan von klassischen Kontaktformularen, Self-Service-Lösungen im Sinne eines Help-Centers. Von daher habe ich mich dann am Ende auch für Zendesk entschieden. Ich glaube, das wächst aber auch einfach so mit der Zeit. Wenn man viel Zeit in dem Tool verbringt, dann baut man da irgendwie auch so eine gewisse Bindung natürlich zu auf. Ja, und deswegen bin ich bei Zendesk geblieben, bin aber tendenziell schon auch offen zu gucken, was bringt die Zukunft, bringt vielleicht auch andere Tools, wo Zendesk vielleicht auch mal nicht mehr den Vorteil bringt. Und am Ende des Tages muss es immer für den Kunden passen. Ich denke, da ist es einfach sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Agents zufrieden sind mit dem Tool, weil die nutzen es am Ende den ganzen Tag. Gleichzeitig müssen, aber auch muss das Tool die Möglichkeiten bieten, dass alle Tools angebunden werden können. Also ich glaube, da muss einfach jedes CS-Team individuell gucken, was für sie am besten passt. Für die einen wird es Gorgeous sein, für die anderen wird es Zendesk sein. Ich denke, das ist am Ende keine Ja- oder Nein-Frage.
Glaube ich auch. Also ich glaube, am Ende muss man immer schauen, welches Tool am Ende der bessere Fit ist sozusagen. Aber ich glaube auch, dass dieser starke Self-Service-Gedanke, also eben nicht nur über klassisch KI-Chatbot zu gehen, wie jetzt in Intercom, halte ich für sehr gut, weil gerade auch im E-Commerce sind halt eben 70-75% der Anfragen kommen halt eben per E-Mail oder per Kontaktformular rein. Wenn du dann einen Ansatz eher hast, Tickets oder Kontaktformulare smart zu bearbeiten, auch mit Automatisierung, sei es jetzt mit Hilfe von einer Ticket Chat-Automatisierung oder Ähnlichem, dann ist das, glaube ich, ein riesen Vorteil. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, was Zendesk sicherlich ein großer Vorteil ist, auch dieser Ökosystemgedanke, also super viele verschiedene Tools connecten zu können aus seinem verschiedenen Stack. Siehst du noch weitere Vorteile gegenüber anderen Lösungen und wo siehst du aber gegebenenfalls auch Limitationen, Schwächen, die ein Zendesk natürlich aus seiner Natur heraus auch mitbringt, weil nicht jedes Tool kann ehrlicherweise alles abdecken?
Genau, wie ich es eben schon anklingen habe lassen, ist Zendesk einfach beispielsweise mit Shopify nur sehr limitiert integriert. Also bei Gorgeous kann man beispielsweise auf die Informationen aus Shopify mit einer Einklick-Integration zugreifen, ob es in den Makros ist, in den Automatisierungen, ob es im Answerbot ist, da sind diese Informationen schon verfügbar. Das ist bei Zendesk nur limitiert möglich. Es gibt auch eine native Einklick-Integration, die auch einiges an Informationen anzeigt. Das heißt, die Agents können sich super Informationen über die Daten anzeigen lassen oder auch über die Bestellung des Kunden, solange das Mapping auf der E-Mail-Adresse zu Shopify passt. Das funktioniert gut, aber alles, was in Richtung Schreibzugriff geht, also wo der Kunde eine Lieferadressänderung anfordert und der Agent soll diese durchführen, dann muss immer erst Shopify noch geöffnet werden. All sowas oder auch einfach die Informationen direkt als Platzhalter in den Makros zu nutzen, all das ist nativ quasi nicht möglich. Da ist Gorgeous einfach deutlich weiter vorne, hat aber natürlich auch diese Zuspitzung auf diesen Tech-Stack dadurch. Genau, das ist auf jeden Fall so ein Nachteil und den bringt Zendesk einfach bei mehr oder weniger allen Tools mit. Man muss immer dazu sagen, in Zendesk ist alles möglich, man kann das customized alles aufbauen, aber diese nativen Integrationen zu dem bestehenden Tech-Stack, wie ihn wahrscheinlich 90% des E-Commerce-Bereichs nutzen, ist einfach nicht immer gegeben und dadurch haben wir natürlich auch Probleme in der Automatisierung und sind da teilweise einfach limitiert.
Ich glaube, du hast es mal gut gesagt, als wir mal bei dir gesprochen haben, ist, dass Zendesk super gut ist, was so Teilautomatisierungen angeht, Struktur, Reporting, aber was Vollautomatisierung sozusagen angeht, da sicherlich noch die eine oder andere Verbesserungslücke sozusagen besteht. Ich finde es auch gerade ein spannendes Beispiel mit Gorgeous zum Beispiel, wenn wir jetzt da hingehen und sagen, hey, wir wollen den Tech-Stack integrieren, zum Beispiel haben wir eine native Shopify-Integration, ist es halt oft auch so, dass im E-Commerce ja eine wahnsinnig große Heterogenität der IT-Landschaft herrscht, also oft sind vielleicht auch gar nicht in Shopify alle Informationen, sondern liegen im ERP, Warenwirtschaftssysteme sozusagen und das ist super schwer hin, dann die Prozesse Plug-and-Play zu automatisieren. Also ich glaube, du musst in der Praxis wirklich viele Prozesse auch customized bauen, weil nicht ein Versandstatus bei jedem Unternehmen halt gleich ist. Hängt ja schon darauf ab, ob die eine Marktplatzstrategie haben, mit mehreren Versanddienstleistern anbieten. Ich glaube, können wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Ein Kunde von dir, der hat wirklich sehr, sehr viele Versanddienstleister, weil er auch international verkauft und dann wird natürlich ein Versandstatus auch nochmal schwieriger. Und dann, glaube ich, ist das Customizing super wichtig. Ja, das war voll ein klasse Einstieg. Jetzt würde mich mal interessieren, auch so ein bisschen, wenn wir mal in die Praxis reingehen, so Stichwort besserer Service und auch mehr Umsatz letzten Endes generieren über Zendesk. Wie kann denn jetzt ein Unternehmen ganz konkret mit Zendesk ihren Kundenservice effizienter gestalten? Und wenn ich effizienter gestalten meint, meine ich unter anderem auch AHT reduzieren, Tickets einsparen, aber auch Workflows, die Zeit und Kosten sparen. Hol uns doch da gerne mal ab in dem Thema.
Genau, da ist Zendesk auf jeden Fall sehr breit aufgestellt. Ich denke, so wie die meisten Ticketsysteme bietet Zendesk auch die klassischen Funktionen von Makros, also Textbausteinen plus Ticketaktionen automatisiert an. Man kann super viel machen in Richtung Routing. Also das ist auch eigentlich immer das, wo ich denke, der Kern in Zendesk drin sitzt, bevor man anfängt, vollautomatisieren zu wollen. Muss man einfach anfangen, erstmal ein stabiles System aufzusetzen. Man muss sich überlegen, was habe ich überhaupt für Anfragegründe als Kunde an das Unternehmen und dann muss man als CS-Team überlegen, was möchte ich mit diesen Gründen machen? Kann ich die überhaupt automatisieren? Was haben die für eine Priorität? Über welchen Kanal möchte ich das auch bespielen? Und da bietet Zendesk einfach super viele Möglichkeiten an, ohne Entwickleraufwand Workflows zu bauen. Wenn wir sagen, der Kunde hat ein Anliegen zu einer Reklamation, dann ist das vielleicht eine höhere Priorität. Das kann man super easy bauen und dann fühlt sich der Agent am Ende auch abgeholt, weil er einfach eine Ansicht hat, wo genau diese Tickets drin sind. Das funktioniert alles sehr gut. Automatische Eskalationen, Weiterleitungen, einheitliche Antworten für wiederkehrende Anfragen, all sowas, diese klassischen repetitiven Aufgaben kann Zendesk super easy lösen, kann vielleicht noch SLAs definieren. Genau da ist Zendesk einfach sehr, sehr stark und da hilft es dem CS-Team einfach sehr, sehr stark, das Ganze effizienter zu gestalten. Und gleichzeitig bietet Zendesk auch einfach eine sehr gute und einfache Möglichkeit an, das Ganze zu monitoren. Das Reporting ist mehr oder weniger Plug and Play. Da findet man alle Daten, alles, was nicht customizable war, in Zendesk drin, kann man so reporten, ohne dass es da irgendwelchen Aufwand durchs Data-Team benötigt. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo Zendesk sehr, sehr stark ist. Und wenn wir dann das Ganze weitergehen wollen, wenn wir quasi ein stabiles System haben, wo die klassischen Routing-Probleme gelöst sind, wo alles sauber geroutet wird, dann kann man natürlich anfangen zu teilautomatisieren und auch vollautomatisieren zu wollen. Und da gibt es auch in Zendesk gerade in der Teilautomatisierung super viele Möglichkeiten. Gerade wenn man das Help Center von Zendesk quasi auch nutzt und diese Knowledge Base quasi nutzt, dann kann da einfach super viel automatisiert werden. Es ist allerdings immer dann beschränkt, sobald man Informationen aus externen Systemen braucht, dann wird es immer schwierig. Aber alles davor, da ist Zendesk einfach sehr, sehr stark.
Da finde ich, hast du jetzt mehrere spannende Sachen angesprochen. Auf einen würde ich ganz am Anfang gerne nochmal zurückgehen, und zwar die inhaltliche Analyse von Tickets. Ich finde gerade, dass Ticketsysteme da eigentlich immer eine relativ große offene Lücke haben, weil die super gute quantitative Analysen fahren können, auch im Standard-Reporting. Wie viele Tickets hatte ich? Was wurde bearbeitet? Was war die AHT, First Response Time? Wurden die SLAs gehalten? Wo ich immer finde, wo noch Optimierungsbedarf ist, auch in den Ticketsystemen, ist die inhaltliche Analyse, also diese Reason Codes, wie du es am Anfang genannt hast, also zu gucken, was bekomme ich denn überhaupt für Kontaktgründe? Also warum Kontakt nehme ich überhaupt? Da haben wir zum Beispiel in der Praxis festgestellt, im E-Commerce gibt es typischerweise 30 bis 40 Reason Codes, warum Kunden überhaupt schreiben. Ein Reason Code ist zum Beispiel Bestellung, und in diesen Unterkategorien werden dann Fragen gestellt wie Bestellung stornieren, Bestellungen nachverfolgen oder ähnliches. Und das gibt den Unternehmen, glaube ich, wahnsinnig wertvolle Insights, um überhaupt mal zu verstehen, ey, warum kontaktiere mich Unternehmen, und mit meiner aktuellen Content-Basis, wie viel Deckungsgrad habe ich eigentlich? Wenn ich zum Beispiel rausfinde, dass ich im Bereich Bestellungen beim aktuellen Help Center nur 70% überhaupt beantworten könnte, dann weiß ich auch, dass ich gewisse Lücken habe, und dann können Unternehmen natürlich auch da, glaube ich, mehr in die Automatisierung wieder einsteigen. Ganz spannend fand ich aber auch den Aspekt, den du hattest mit dem Monitoring und dem KPI-basierten Arbeiten. Du hast ja auch am Anfang gesagt, du stellst es ja für Kundenserviceleitungen, aber auch fürs C-Level. Was hast du festgestellt, sind super wichtige Metriken, die immer getrackt werden sollten in Zendesk, um auch einen effizienten Kundenservice letzten Endes zu ermöglichen? Was ist da so dein Best Practice, den du hast?
Genau, erst noch vielleicht einmal zu dem ersten Punkt. Das ist, glaube ich, am Ende der wichtigste Punkt, den man im Routing überhaupt hat, zu erkennen, was möchte der Kunde am Ende eigentlich haben oder was ist sein Problem, was ist sein Wunsch. Und ich glaube, da hat Zendesk in den letzten Monaten, ich glaube mittlerweile ein Jahr, einfach sehr viel getan. Das funktioniert mittlerweile einfach deutlich besser. Früher war das immer eine Mischung aus irgendwie Stichwörtern, aus den Kommentartexten oder Betreffzeilen rauszulesen und darauf basierend das Routing einzurichten, was natürlich einfach nicht sehr gut funktioniert hat. Wenn der Kunde fragt, ich habe eine Frage zu meiner Rechnung und gleichzeitig eine Reklamation, dann ist das Routing schon direkt falsch. Da hat Zendesk jetzt einiges eingeführt und bringt auch mit diesem Advanced AI Add-on genau diese Problemlösung in Form eines Intents bei Zendesk. Das funktioniert auch einfach sehr gut, da Zendesk natürlich eine unfassbare Menge an Daten hat aus E-Commerce-Unternehmen. Das heißt, dieser Intent, der ist wirklich sehr, sehr stark. Man kann das dann auch noch filtern auf dem Intent-Konfidenz-Niveau. Das heißt, die mit Low lässt man einfach raus und dann funktioniert das einfach sehr, sehr gut. Das heißt, man hat da die Möglichkeit, wirklich zu gucken, wie dringend ist das Anliegen, um welches Anliegen geht es überhaupt, wie ist der Kunde drauf. Man kann da auch Sentiment quasi direkt mit abfragen lassen und darauf basierend das Routing einrichten. Da hat sich bei Zendesk sehr viel getan, nur wo es dann halt wieder stockt ist, das Routing funktioniert gut, aber zu erkennen, der Kunde möchte gerne seine Lieferadresse ändern und ist vielleicht auch schon genervt oder ja, nicht mehr positiv gestimmt, darauf dann direkt diese Aktion durchzuführen. Da stockt es dann einfach bei Zendesk. Wenn wir über E-Mail-Anfragen oder Kontaktformular-Anfragen sprechen, wenn wir über den Chatbot sprechen, ist das immer noch mal ganz was anderes. Da ist Zendesk deutlich stärker in diese Richtung. Da wir aber bei den meisten Unternehmen auch einfach noch sehr viel Fragen über E-Mail, über das klassische Kontaktformular reinbekommen, bringt uns das in diesem Sinne quasi nichts. Da ist einfach eine sehr, sehr große Lücke.
Okay, super interessant. Was ist aber jetzt nochmal, um da zurückzukommen, die wichtigsten KPIs, die man so aus Zendesk tracken kann? Also gerade so auch so ein Standard-Dashboard oder vielleicht auch ein Advanced-Dashboard. Geh gerne mal darauf ein, was da so deine Erfahrungen auch sind.
Mhm. Genau, also ich denke, die wichtigsten Metriken sind die First und Full Response Time, dass man einfach einmal weiß, wann antwortet der Agent eigentlich im Schnitt dem Kunden und ist das für unser Service-Niveau auch ausreichend. Es gibt natürlich Unternehmen, da fordert man vielleicht eine schnellere Response Rate, weil es irgendwie da um dringende Geschichten geht, wie, ich weiß nicht, Mietfragen, sowas in die Richtung. Da möchte man einfach schnell das Problem lösen. Wenn es vielleicht Fälle sind, wo man weiß, dass es nicht super dringend, dann kann da auch ein Tag mal in Ordnung sein. Das kommt immer sehr auf die Branche drauf an. Das muss man einfach immer ins Verhältnis stellen. Trotzdem ist es wichtig, darauf zu achten. Das gleiche gilt für die First und Full Resolution Time. Also einfach zu gucken, wie lange dauert es dann auch, bis das Anliegen gelöst ist. Im besten Fall überschneidet sich das. Und wir haben dann auch einfach eine One-Touch-Quote von so und so viel Prozent. Genau, ich denke, das sind einfach sehr wichtige Metriken, die wir uns immer anschauen sollten. Da geht es einfach sehr um die Performance. Das gleiche gilt für die AHT. Also, dass wir einfach gucken können, wie lange braucht der Agent im Ticket dann noch. Da kann es dann natürlich super spannend sein. Da liegt meistens auch das Potenzial drin. Wir können das dann auch meistens noch kreuzen mit einer Kategorieanalyse, dass wir einfach sehen, Kategorie Reklamation hat eine AHT von so und so viel. Das können wir uns nicht vorstellen. Warum dauert das so lange? Und dann kann man da tiefer in die Analyse reingehen. Ich denke, das sind so die wichtigsten Metriken, wenn wir uns angucken wollen, wie effizient das Ganze läuft. Natürlich gibt es dann da noch mehr Geschichten in Richtung, wir können gucken, inwieweit funktioniert das Routing, wie oft wird der Assignee quasi gewechselt, wie oft wird das Ticket wieder geöffnet, wie viele Interaktionszahlen haben wir pro Ticket. Ich denke, das geht aber alles mehr oder weniger in die gleiche Richtung und da sind einfach diese Zahlen am wichtigsten. Und wenn wir das mehr oder weniger abgeschlossen haben, ist es natürlich am Ende mit das Wichtigste zu gucken, was haben wir für eine CSAT, wie ist die Zufriedenheit des Kunden. Wir können die beste AHT haben, wir können die beste First und Full Response Time haben. Wenn der Kunde am Ende nicht zufrieden ist, dann würde uns das im Endeffekt nichts bringen. Das muss man einfach immer ins Verhältnis stellen. Ich denke, da macht es einfach Sinn, sich branchenübergreifend anzuschauen, was ist realistisch. Manche Kunden stellt man nie zufrieden, da muss man sich dann auch nicht dran halten. Genau, da ist es einfach wichtig, denke ich, branchenübergreifend zu gucken. Und dann, denke ich, gibt es auch einfach viele Metriken, die gehen so ein bisschen über Senders hinaus. Die kann man auch mit dem Standard-Reporting meistens nicht abbilden. Das ist sowas in Richtung wie Tickets per Order, Kosten pro Ticket, sowas in die Richtung. Aber alles andere, auch eine SLA-Einhaltung, all sowas, das kann man über Senders direkt reporten, monitoren. Das ist eigentlich perfekt.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne, gerade auch ganz Thema SLA jetzt mal drauf einzugehen. Ich meine, Worst Case ist, wenn du deine SLAs von 24 Stunden brichst und zum Beispiel auch über Amazon, Otto oder Kaufland verkaufst, kannst du im schlimmsten Fall ein schlechteres Seller-Ranking kriegen bei Amazon und Co. oder bis hin zu einer Marktplatzsperre. Ich glaube, diese SLAs im Griff zu haben, ist super wichtig für die Unternehmen. Haben viele Unternehmen, mit denen du anfängst zu arbeiten, da auch Probleme in dem Bereich? Weil was ich typischerweise aus dem E-Commerce kenne, gerade in diesen High-Season, Peak-Season, 6-800% mehr Service-Volumen, da dauert es gerne mal 7-2 Wochen, bis überhaupt eine Antwort rausgeht. Konsequenz ist, schlechte Bewertung auf Trustpilot, negative Rezession auf Google, was dann natürlich auch wieder auf Umsatz und ja, Ziele sozusagen Implikationen hat. Wie ist das bei dir? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder sind die Companies, die zu dir kommen, da schon sehr gut aufgestellt?
Genau, das kommt immer darauf an. Ich denke, da gibt es auch einfach viele Strategien, wie man so ein saisonales erhöhtes Ticketvolumen gut lösen kann. Viele setzen auch auf externe Lösungen, wo einfach aufgestockt werden kann. Dann haben die diese Probleme halt meistens nicht, weil sie einfach quasi outsourcen an externe Teams, die dann die Agent-Anzahl entsprechend aufstocken können. Das ist, würde ich sagen, aber eher selten der Fall. Und vor allem ist das eher im Enterprise oder irgendwo im KMU-Bereich noch dazwischen, dass man da schon solche Wege geht, dann hat man da die Probleme nicht. Meistens ist es aber schon so, dass es ein kleines Core-Team ist, die sind noch super tief in dem Produkt drin, die können dir auch eine 1A-Produktberatung geben, haben dann aber natürlich die Problematik, wenn Peak-Season ist und man trotz allem nachgeheiert hat, auch nur für diesen Zeitraum, nicht hinterherkommt mit SLAs, dann hat man da einfach meistens genau diese Probleme. Der Ticket-Backlog steigt an, und die Leute kommen nicht mehr hinterher. Und dementsprechend sind die SLAs schon nur noch wie so ein Vorschlag. Da wird nicht mehr um das Einhalten diskutiert, sondern da wird einfach nur noch Schadensbegrenzung betrieben. Und das ist natürlich für super viele CS-Teams, gerade Unternehmen, die auf so eine Peak-Season aufbauen, super wichtig.
Ja, das denke ich auch. Also dann, jetzt hast du, finde ich, zwei super spannende KPIs genannt, die ich auch öfters mal höre. Das eine ist die Request per Order. Also wie viele Serviceanfragen erhalte ich denn eigentlich per Order? Da habe ich mal so als Erfahrungswert genommen, dass so durchschnittlich so 1,5 ist so eine mittlere RPU, 3 ist schon sehr hoch. Also wenn ich pro Bestellung 3 Rückfragen kriege, dass das schon sehr, sehr hoch ist, hat natürlich auch eine Implikation auf meine Marge. Also wenn ich jetzt irgendwie per Ticket irgendwie, in Deutschland sind es wahrscheinlich 2 bis 3 Euro bezahle und ich habe ein Produkt, was ich für 20 verkaufe und habe eine RPU von 3, muss man niemand erzählen, dass wenn ich 6 Euro im Kundenservice lasse, dass das was mit meiner Marge macht, was dann auch dazu führt, dass ich nicht mehr wirtschaftlich bin. Hast du oder dann die KPIs, die du da reportest, gehen die in einen ähnlichen Bereich rein oder welche Unternehmen tracken denn überhaupt so dediziert diese zwei KPIs? Weil das finde ich schon sehr sophisticated, finde ich mega gute KPIs, um auch so eine Analyse zu haben von der reinen Wirtschaftlichkeit, aber hol uns da gerne mal ab, was so dein Stand zu so gerade so spezifischen Metriken ist, die man jetzt vielleicht auch spezifisch anlegen muss.
Genau. Ich denke, wie du auch schon sagst, es kommt einfach sehr auf die Branche an. Es kommt sehr auf den Average-Warenkorbwert an. Wenn du sagst, 20 Euro Warenwert, dann ist das natürlich eine ganz andere KPI und Benchmark, den du da hast. Wenn du aber Warenkorbwerte von 100 bis 200 Euro hast, dann kannst du da auch mehr Requests pro Order haben. Ich würde sagen, da kommt es einfach immer drauf an. Im Schnitt, denke ich, sind wir da schon in diesem Bereich, den du auch genannt hast. 1,5, vielleicht auch mal 2. Aber es gibt auch Unternehmen, die haben da 1,1. Das kommt wirklich immer sehr drauf an, meine Erfahrung, und macht natürlich irgendwie auch Sinn, das Ganze mit einzubeziehen, weil sonst bringt dir die beste KPI nichts, wenn die nicht im Kontext steht.
Wir sprechen ja gerade auch die ganze Zeit über Service, der verkauft. Ich meine, der Podcast heißt Service Sales. Was sind denn deiner Meinung nach Funktionen oder Strategien, die auch Unternehmen helfen können, damit die mit dem Support auch mehr Umsatz generieren können? Also, dass das auch eine aktive Verkaufsunterstützung wird.
Genau. Ich finde immer diese ganze Diskussion, die in den letzten Jahren, würde ich sagen, hochgekommen ist, dass der CS auch immer Umsatz generieren soll, dass er in All-Hands-Meetings auch als KPI aufgelistet wird, wie viel hat der CS Umsatz generiert, ist eine gute Entwicklung. Die zeigt einfach, wie wichtig das CS-Team im Unternehmen ist, nochmal deutlich auf Unternehmensebene. Ich denke trotzdem auch, man muss da irgendwie unterscheiden zwischen direktem Umsatz, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können, und indirektem Umsatz. Und ich finde gerade dieser Fakt des indirekten Umsatzes, der wird immer eigentlich meiner Erfahrung nach in den Systemen oder in den Unternehmen auch vernachlässigt. Am Ende des Tages, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, kauft er nicht nochmal. Da verliert man immer Umsatz. Und so kann quasi auch jede Reklamation eine Chance sein, die dann quasi langfristig Umsatz generiert. Der Kunde hat eine Reklamation, fühlt sich aber vom CS super schnell, super gut abgeholt. Dann kauft er im wahrscheinlichsten Fall einfach nochmal, was man einfach sonst nicht hätte. Und ich glaube, da ist es einfach super wichtig zu verstehen, eine gute Kundenzufriedenheit bringt immer mehr Umsatz. Ich glaube, das muss man einmal verstehen. Wenn man das Inhalt und auch dementsprechend das CS-Team priorisiert, auch im Unternehmen, dann hat man schon mal eine solide Basis. Und das ist einfach Umsatz, der super wichtig ist, aber natürlich super schwer messbar ist. Man kann nicht sagen, der Kunde hat nur wegen dem CS oder der guten Reklamation gekauft. Da spielen super viele Faktoren mit rein. Deswegen ist, glaube ich, auch diese ganze Diskussion um den direkten Umsatz aufgekommen, weil der natürlich deutlich einfacher messbar ist. Und ich denke, da gibt es jetzt auch sehr viele Möglichkeiten. Ich finde nur persönlich ist es immer wichtig, dass man diesen indirekten Umsatz einfach nicht vergisst, weil man kann nicht sagen, das CS-Team macht so und so viel Umsatz und that's it. Ich glaube, da kommt einfach immer pauschal ein gewisser Prozentsatz drauf. Wenn das CS einen guten Job macht, wenn das CS-Team einen schlechten Job macht, muss man den sogar auch wieder abziehen. Das heißt, man könnte auch den besten direkten Umsatz machen, besten Upselling-Strategien haben, wenn aber overall unabhängig von diesen direkten Umsatzmöglichkeiten der indirekte Umsatz da verloren geht, dann bringt einem das auch nicht viel. Trotzdem haben wir auch gerade mit CS-Systemen und auch mit Zendesk einfach viele Möglichkeiten. Wir können den Kunden einfach sehr früh ansprechen, in dem Funnel schon möglichst früh mit Produktberatung zur Seite stehen, gerade auch wenn er vielleicht ein bisschen zu lange im Warenkorb verweilt, einfach mal proaktiv nachfragen. Da haben wir über Zendesk die Möglichkeit, über das Widget, was den Chat öffnet, nachzufragen, personalisiert. Wenn wir auf der Kunde ist seit 30 Sekunden im Warenkorb, dann schicken wir eine Nachricht raus, hey, können wir dir helfen, sowas in die Richtung. Da denke ich, ist einfach super viel Möglichkeit drin, da kann man einfach super viel rausholen, weil der Kunde sich deutlich mehr abgeholt fühlt. Gerade im E-Commerce ist der Kunde einfach nicht oft gut beraten. Wenn man sich das vergleicht mit einem Offline-Geschäft, da ist ja deutlich schneller, zumindest früher vielleicht, noch der Berater da gewesen. Das kann man im Kundenservice, wenn man die Kapazitäten hat, auch schaffen. Und das Ganze kann man auch immer super gut AB testen. Wie oft kauft der Kunde, wenn kein Support angeboten wurde? Wie oft kauft er, wenn Support angeboten wurde? Und so kann man einfach diesen Umsatz, den der CS ja am Ende da generiert, super gut messen und auch super viel schaffen. Ich denke, das sind so die wichtigsten Möglichkeiten, die wir da haben. Generell auch einfach so eine Live-Chat-Beratung ist einfach sehr viel wert für den Kunden sehr oft, kommt aber natürlich auch immer sehr aufs Produkt an. Wenn das Produkt super einfach ist und super leicht erklärt ist, dann müssen wir da auch nicht viel investieren. Wenn das ein hochpreisiges Produkt ist, dann lohnt es sich natürlich da auch zu investieren und entsprechend noch mehr Umsatz rauszuholen. Und ich denke, so die dritte Komponente, die wir da noch haben, die auch gerne mal vergessen wird, meiner Meinung nach, ist, wir haben über den CS die Möglichkeit nachzugucken, welche Produkte performen gut, gerade in Branchen, die sehr viele Reklamationen haben, kann man sehr einfach Schlüsse ziehen über eine Kombination aus Ticketvolumen und Produkten. Wenn ständig Anfragen zu bestimmten Produkten kommen, die man ja zum Beispiel dann auch einfach über Shopify joinen kann, dann findet man da einfach sehr schnell Zusammenhänge und da kann man entsprechend in die QA-Abteilung gehen und sagen, dieses Produkt macht so und so viele Anfragen, das kann nicht sein. Weil im Schnitt haben wir so und so viele Anfragen oder Reklamationen pro Produkt. Ich glaube, das sind einfach so die drei Kanäle, die wir haben für das CS-Team, um Umsatz wirklich zu generieren.
Und das finde ich super spannend, was du gerade sagst, auch gerade den indirekten Umsatz, weil ich glaube, der wird wirklich häufig super oft vergessen, weil du kannst es nicht direkt messen. Also wenn ich jetzt eine Regler habe, ich meine, in jeder Reklamation liegt ja auch eigentlich eine Chance, wie gehe ich damit um? Ich glaube, die Leute sind auch nie sauer, das, was schief läuft, sondern eher, wie damit umgegangen wird am Ende. Und was man direkt, glaube ich, sagen kann, ist, wenn meine Kunden unzufrieden sind, deswegen ist es auch immer eine Kombination aus Metriken, was du meintest, also mir bringt die beste AHT, Full Resolution Timing, wenn die Leute nicht zufrieden sind. Was, glaube ich, schon sich auch auswirkt, ist, wenn man unter 4,2 Sterne beispielsweise auf Trustpilot oder Google oder ähnliches hat, dass das negative Auswirkungen auf deinen Umsatz hat, weil Leute die negativen Reviews lesen und dann den Kauf nicht abschließen. Also 75% der Online-Käufer lesen eben Bewertungen und ich glaube, das zahlt auch auf diesen indirekten Umsatz ein, den du hattest. Finde ich eine super spannende Ergänzung. Klar, bei direktem Umsatz können wir auch hingehen, den Umsatz pro Ticket gerade messen. Und das Dritte, da bin ich voll bei dir, ist auch die Analyse zu fahren, um auch das QM-Team oder Ähnlichem zu helfen, um zu sagen, was sind denn eigentlich meine Top-Kontaktgründe, die ich eigentlich habe? Und da ist der CS meiner Meinung nach super eng an der Basis auch dran, um Rückschlüsse zu ziehen für das Produkt oder für die Dienstleistung, um da Optimierungen vorzunehmen und da noch irgendwie den Umsatz zu stärken. Finde ich einen super guten Punkt oder super gute drei Punkte, um das nochmal so aufzujustieren. Ich glaube aber auch, dass es immer mehr hingeht von Customer Service zu Customer Success. Wenn wir jetzt mal rübergehen auf häufige Fehler, auch gerade so ein bisschen so Best Practice, du hast ja schon einige Vorhaben letzten Endes auch umgesetzt. Was siehst du denn als typische Fehlerquellen, wenn ich jetzt als Unternehmen Zendesk einführen will? Und wie kann ich die gegebenenfalls auch vermeiden? Gerne da mal einen Einblick in dein Best Practice.
Was mir immer wieder auffällt und was, glaube ich, so der größte Trugschluss ist, man kommt vielleicht von Gmail, Outlook, macht da den Support und möchte jetzt seinen Support aufs nächste Level heben und dann kauft man sich Zendesk und denkt, damit ist das Problem gelöst. Ja. Das ist einfach so der größte Trugschluss, den ich immer wieder sehe. Zendesk in der Vanilla-Version quasi bringt einige Funktionen mit, aber das ist wirklich, wie du vorhin das Beispiel genannt hast mit dem Porsche, der vielleicht ohne Reifen fährt oder sowas in die Richtung. Da fehlen einfach noch so viele Prozesse und das ist meiner Meinung nach oder auch meiner Erfahrung nach das größte Problem, was Unternehmen haben mit Zendesk. Die kaufen erstmal Zendesk, dann wissen sie nicht genau, welche Lizenz sie kaufen sollen, entscheiden sich für eine, aber vielleicht gäbe es in der höheren Lizenz ein Feature, was denen so viel Effizienz mehr bringen würde oder in die andere Richtung. Sie kaufen viel zu hohe Lizenz, die sie gar nicht brauchen. Das sind so zwei Kernprobleme, die ich immer wieder sehe bei meinen Kunden. Und was alles daran anschließt, sind diese klare Verantwortlichkeit fehlt. Man versucht einfach mit Zendesk alle Probleme des CS zu lösen. Obwohl man eigentlich klare Verantwortlichkeiten braucht. Wir brauchen irgendwie eine Agent-Verantwortlichkeit. Wer kümmert sich darum, dass die Agents zufrieden sind? Wie schafft man das, dass die Agents auch weiterhin zufrieden sind? Wo können die ihren Input einbringen? Dann haben wir die Admin-Ebene, der dafür sorgt, dass das ganze System läuft. Und irgendwo noch was dazwischen, so ein Content-Admin, dass wir jemanden haben, der auch das Help-Center bespielt, der die Makros bespielt, dass da einfach alles up-to-date ist. Und oft versucht man einfach mit Zendesk und vielleicht dem Head of CS da alles in einem zu lösen, obwohl da einfach viel mehr Verantwortlichkeiten eine Rolle spielen. Und man muss auch einfach dazu sagen, Zendesk ist zwar in der Agent-Benutzung super intuitiv, in der ganzen Backend-Thematik ist das Ganze allerdings genau das Gegenteil. Was man immer sagen muss, Zendesk ist super gut dokumentiert. Man kann da diesen Aufwand betreiben und sich alles selbst aneignen, alles selbst nachlesen. Zendesk selbst hat ein riesengroßes Helpcenter. Da sind mehr oder weniger alle Fragen irgendwann mal gelöst worden. Die Struktur ist vielleicht nicht die beste und dementsprechend ist das einfach ein immens hoher Zeitaufwand, den man hat, dass man Zendesk so nutzt, wie man es nutzen sollte. Ich denke, das ist somit das größte Problem. Und was an diese Lizenzproblematik auch noch anschließt, mittlerweile ist es so, dass Zendesk verkauft quasi die Produkte als Suite. Das heißt, du bekommst alle Produkte der Zendesk-Palette in einem. Du hast das Helpcenter mit drin, du hast Chat mit drin, du hast Telefon mit drin, du hast Explore als Reporting-Lösung mit drin und noch einige mehr. Und trotzdem sehe ich es immer wieder, dass Kunden einfach nur Support nutzen. Die bilden den E-Mail-Support ab und that's it, zahlen aber natürlich auch für alle Produkte quasi indirekt mit, haben dann vielleicht noch eine externe Telefonanlage, haben vielleicht eine FAQ-Seite auf ihrer Seite und alles ist nicht miteinander integriert. Das ist einfach so ein klassischer Fehler, der natürlich irgendwie auch dadurch gewachsen ist, dass man diesen großen Zeitaufwand hat, um Zendesk vollumfänglich einzurichten. Genau, das sind so die klassischen Probleme, die ich sehe. Und was natürlich daraus dann resultiert, gerade wenn Kapazität für den Zendesk-Admin fehlt, dass die Struktur einfach sehr, sehr basic ist. Das, was Zendesk kann, die ganzen Automatisierungen und Workflows, wenn die nicht eingerichtet sind oder sauber laufen, dann bringt dir die auch nichts. Und deswegen am Ende des Tages muss man, glaube ich, einfach immer gucken, dass man es einmal sauber aufsetzt, da sauber die Verantwortlichkeiten klärt, dann auch guckt, dass man jemanden hat, der versteht, was vielleicht auch Customize möglich ist in Zendesk, weil das ist auch nichts, was Zendesk einem mitgibt. Hier könntest du Customize Inhalt mit einbauen. Warum machst du das nicht? Sondern das ist genau das Gegenteil. Und da steckt natürlich nochmal super viel Potenzial drin. Genau, und das, was dann das Ganze irgendwie abrundet, ist, dass man diesen Prozess natürlich regelmäßig durchlaufen sollte. Zendesk bringt regelmäßig neue Features. Wenn man sie nicht aktiviert, nicht nutzt, dann bringen die einem auch nichts. Man zahlt indirekt natürlich immer die Preisanpassungen dann mit. Genau, deswegen, ich glaube, das rundet es so ab, dass man auch einfach ein CS-Performance-Reporting hat, was im besten Fall regelmäßig ist, wo alle Stakeholder involviert sind. Genau, und das sind so die Fehler, die ich immer wieder sehe. Und konkret zeigt sich das dann natürlich in falschen Triggern, in falschen Automatisierungen, in Makros, wo nur Textbausteine genutzt werden. Also Kleinigkeiten, die aber am Ende in der Effizienz so viel ausmachen, gerade bei großen Teams. Genau.
Finde ich super guten Insight am Ende des Tages, glaube ich, sind das die Themen, die ich auch oft sehe, dass im Setup dann schon Sachen nicht so wirklich funktionieren oder einfach in der Evaluation schon schiefgegangen sind. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was mit Zendesk starten will oder sein bestehendes Setup optimieren will, wie du es gerade hattest, ich nutze vielleicht gerade nur den E-Mail-Posteingang von Zendesk oder ich nutze nur die Queue, was würdest du denn empfehlen, erste Schritte, um da vielleicht auch sich an das Thema anzunähern, da zu optimieren?
Genau, ich starte eigentlich immer mit 3 Ebenen. Die erste Ebene ist, wir gucken uns an, was hat das Unternehmen überhaupt für Anfragegründe. Dann gucken wir das Verhältnis dieser Anfragegründe an. Wenn beispielsweise 70% Lieferstatus sind, dann ist das unser Fokus. Und dadurch geben sich natürlich auch andere Möglichkeiten. Wenn man 70% Produktberatung hat, dann sollte man ganz anders anfangen, als wenn man halt 70% Lieferstatus beispielsweise hat. Das ist immer das, wo ich anfrage. Wir gucken uns alle Anfragegründe an, einmal historisch, wie die einfach aussehen, wie viele wir haben, wie das Verhältnis aussieht. Und dann überlegen wir uns pro Anfragegrund, was soll damit passieren? Wer soll das bearbeiten? Was hat das für eine Priorität? Kann das automatisiert werden? Falls ja, wie? Das ist so dieser eine große Aspekt, wo eigentlich alles drauf aufbaut. Und gleichzeitig oder auch ja daran anschließend gucken wir uns an, was für Kanäle möchte der Kunde eigentlich haben. Es gibt Unternehmen, da sind die User super freudig, wenn sie WhatsApp sehen. Es gibt Unternehmen, da sehen die WhatsApp und verstehen überhaupt nicht, wie das funktionieren könnte. Ja. Die möchten einfach jemanden anrufen. Da muss man natürlich auch gucken, Da basiert dann natürlich super viel drauf. Das sind so die Faktoren, die man sich am Anfang einmal angucken sollte. Und genau, die dritte Ebene ist eigentlich das, dass wir einfach dann noch einmal diese Kundenebene mehr oder weniger verlassen. Was möchte der Kunde? Was hat der Kunde für Anfragen? Dass wir dann gucken, was hat der Agent für Probleme? Was nervt den Agent aktuell? Wo muss er ständig die Tools wechseln? Warum muss ich hier 4 Tabs gleichzeitig offen haben? Wieso muss ich hier immer hin und her switchen? All sowas. Wir gehen da quasi in so einen mehr oder weniger Traumprozess. Die Agents sagen, was ihre absolute Wunschvorstellung wäre. Und dann klärt man einfach ab, ob das möglich ist. Und dann trifft man sich meistens irgendwo dazwischen. Manche Sachen gehen, manche Sachen gehen nicht. Und genau, wenn man das Ganze aufgebaut hat, dann kann man anfangen, Zendesk entsprechend aufzusetzen. Man übersetzt quasi diese inhaltlichen Flows dann einfach in Zendesk. Genau, und das ist so, wie ich das Ganze immer angehe. Variiert natürlich ein bisschen zwischen Implementierung und Optimierung. Aber am Ende des Tages auch eine Optimierung ist meistens das Gleiche, wenn man einfach gucken muss, was haben wir für Anfragen, wo kommen die rein, was soll damit passieren.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch bei den ganzen Service-Teams, also ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man nicht selber mal im Kundenservice gearbeitet hat oder mal Live-Shadowing gemacht hat, aber die Agents arbeiten ja teilweise wirklich in 5, 6, 7, 8 Tabs. Da ist DHL offen, da ist das Shop-System, Wavi offen, da ist Zendesk vielleicht offen oder Outlook, je nachdem. Und die müssen sich wirklich alle Informationen aus allen Tabs raussuchen. Das ist wirklich total der Wahnsinn teilweise, wie die, und das, also so entsteht ja auch die AHT von 5 Minuten oder ähnliches, wenn sie nämlich die ganzen Tabs arbeiten müssen. Ich glaube auch, um wieder zurückzukommen, ist es ja genau auch eine Chance hinzugehen und zu sagen, hey, wir automatisieren einen Großteil deines Service-Volumens, aber nicht mit dem Hintergedanken jetzt vielleicht zu substituieren, sondern eher mit einem komplementären Gedanken zu sagen, hey, und dann habt ihr in eurer Queue nur noch umsatzfördernde Anfragen. Ne? Gerade diese ganzen Beratungsthemen, die machen ja wahrscheinlich so 30-40% aus. Je erklärungsbedürftiger das Produkt, desto mehr macht das vom Servicevolumen aus. Aber ich glaube, da muss man auch hingehen und sagen, wenn wir feststellen, bei dir ist ein 70% Versandstatus, digitalisiere ich die, damit in meiner Queue nur noch Umsatzanfragen liegen oder mehr Umsatzfragen. Und das hat natürlich dann nicht nur indirekten Impact, sondern auch direkten Impact. Und ich kann ja durch den Umsatz pro Ticket sozusagen messen. Halte ich für einen super spannenden Insight. Ich glaube, generell findest du waren super wertvolle Tipps dabei. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Also, ich habe verstanden, mit Zendesk kannst du deinen Support effizienter machen, Kundenservice auch zum Umsatztreiber umwandeln mit indirekten, direkten Umsatz. Fand ich super spannend. Oder auch die Analyse hinten raus fürs QM-Team. Automatisierung und KI, proaktive Unterstützung sind auch Schlüsselstrategien auf jeden Fall und ein klarer Workflow ist entscheidend. Also ich muss schon wissen, was habe ich für Prozesse, damit ich Zendesk optimal nutzen kann, damit richtig durchstarten können. Und Finn, wenn Leute jetzt mehr erfahren wollen oder am besten sogar mit dir direkt zusammenarbeiten wollen, wie können die denn mehr herausfinden? Wie kann man denn da reinstarten mit dir?
Genau, ich bin auf LinkedIn vertreten, Finn Deutsch kann man mich eigentlich relativ schnell finden. Der Nachname ist nicht so häufig.
Ja, genau.
Genau, und sonst findeutsch.de ist meine Website, da stehen eigentlich auch alle Infos, könnt ihr einfach gerne direkt auch ein Gespräch buchen, dann gucken wir uns das Ganze mal an, macht Zendesk für euch Sinn oder wir gucken uns an, wie sieht Zendesk aktuell bei euch aus, was kann man vielleicht noch rausholen, wo liegen Potenziale, wo liegen Probleme, genau, und das ist alles ganz, ganz unverbindlich, ganz entspannt, gerne per Du.
Genau, kann ich alles bestätigen. Ich habe bei Finn auch schon einen Termin gebucht, also macht auf jeden Fall Spaß, Empfehlung wert. Mega auf jeden Fall, Finn, vielen Dank dir, dass du da warst und an alle da draußen. Falls ihr Zendesk nutzt oder plant einzuführen, probiert doch mal einige Tipps aus, die Finn heute genannt hat. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, teilt es gerne auch in eurem Team. Wir hören uns zur nächsten Episode von Service Sales. Dahin, more to come und mach's gut. Ciao.
Ciao.